Sie hören Psalmen und ihre Botschaften auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Psalmen und ihre Botschaft. Heute geht es um den Psalm 27 und er ist inhaltlich recht anspruchsvoll, darum ist er auch länger. Und auch die Bedeutung, was der Johannes Paul II. Am 28. April 2004 gesagt hat, braucht auch für seine Zeit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollten mir bangen? Dringen Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen? Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Herr mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleib dennoch voll Zuversicht. Nur eines erbitte ich vom Herrn. Danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er bringt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er beschmiert mich im Schutz seines Zeltes. Er hebt mich auf ein Fels empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umbringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel. Dem Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an deine Worte, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbring nicht dein Gesicht von mir. Weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr, nimm mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebener Bahn, trotz meiner Feinde. Gib mir nicht meinen geringen Gegner preis, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich habe gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoff auf den Herrn und sei stark, hab Festmut und hoffe auf den Herrn. Nun kommen wir zu der Betrachtung dieses Psalmes. Liebe Brüder und Schwestern, Punkt 1. Unsere Betrachtung über die Vesper setzt sich heute mit Psalm 27 fort. Denn die Liturgie ist in zwei Abschnitten aufgeteilt. Wir folgen jetzt den ersten Teil dieses poetischen und geistlichen Dipsichtos, also Vers 1 bis 6, das als Hintergrund den Tempel von Zion hat, den Ort für Gottesdienst von Israel. In der Tat spricht der Psalmist ausdrücklich vom Haus des Herrn, vom Tempel, Vers 4, vom Haus und Zelt, 5 bis 6. Ja, diese Worte bezeichnen im hebräischen Original genauer den Tabernakel und das Zelt, das heißt das innere Heiligtum des Tempels, wo sich der Herr durch seine Gegenwart und sein Wort offenbart. Es wird auch an den Fels von Zion erinnert. Vers 5. Den sicheren Zufluchtsort, und es wird die Feier der Dankopfers angedeutet. Im Vers 6. Hier ein Einzug. Wenn also die Liturgie die geistige Atmosphäre bildet, in die der Psalm eingebettet ist, dann stellt der Vertrauen in Gott am Tag der Freude, die auch in der Zeit der Angst den Leitfaden des Gebetes dar. Kommen wir zum Punkt 2. Der erste Teil des Psalms, über den wir jetzt nachdenken, ist von einer großen Gelassenheit gezeichnet, die in dem Vertrauen auf Gott am finsteren Tag des Angriffes der Frevler gründet. Zwei Bilder werden verwandt, um die Gegner zu beschreiben. Die Zeichen des Bösen sind das in der Geschichte Verwirrung stiftet. Einmal wird anscheinend eine Jagd dargestellt. Die Frevler sind wie wilde Tiere, die vorrücken, um ihre Beute zu packen und zu zerfleischen, aber sie strauchen und fallen. Im Vers 2. Dann ist hier das militärische Bild des Angriffs vorgenommen. Von einem ganzen Heer. Es ist ein Kampf, der aufgefordert und Schrecken und Tod sät. Im Vers 3. Ein Zwischenruf. Das Leben des Gläubigen ist oft Spannung, Widerspruch, manchmal auch Ablehnung und sogar Verfolgung ausgesetzt. Das Verhalten der Gerechten irritiert, weil es wie eine Mahnung gegenüber den anscheinenden und niederträchtigen Mensch wirkt. Die im Buch der Weisheit beschriebenen Frevler kennen den Gerechten. Das Weisheitsbuch Kapitel 2, Vers 14 und 15 steht: Er ist unser Gesinnung ein lebendiger Vorwurf, schon sein Blick ist uns lästig, denn er führt ein Leben des den der anderen nicht gleich und seinen Weg sind grundverschieden. Kommen wir zu Punkt 3. Entschuldigung. Der Gläubige weiß, dass sein Konsequenzverhalten Isolation und sogar Verachtung und Feindschaft in einer Gesellschaft hervorruft, die oft den persönlichen Vorteil, den größeren Erfolg, den Reichtum und den zügellosen Genuss als Ziel wählt. Dennoch ist der glaubende Mensch nicht allein und sein Herz bewahrt einen erstaunlichen inneren Feind, denn so heißt es in der herrlichen Antiphon des Psalms: Der Herr ist mein Licht und Heil. Der Herr ist die Kraft des Lebens der Gerechten. Im Psalm 27, was wir heute betrachten, Vers 1. Und dann Vers 1 und 3, er wiederholt ständig: Vor dem sollte ich mich fürchten? Vor wem soll ich bangen? Mein Herz wird nicht verzagen. Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Kommen wir zum Punkt 4. In der Tat, der Beter legt sein Leben in Gottes Händen, ja, sein Wunschtraum findet auch in einem anderen Psalm Ausdruck, wie zum Beispiel im Psalm 23, Vers 6. Im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Dort wird er die Freundlichkeit des Herrn schauen. Der zweite Teil ist von Vers 4. Das göttliche Geheimnis betrachten und bewundert am liturgischen Opfer teilhaben und sein Lob zu Gott, den Befreier. Vers 6. Erheben. Der Herr schafft um sein Gläubigen und Horizont des Herrn Frieden, denn den Lärm des Bösen nicht eindringen lässt. Die Gemeinschaft mit Gott ist Quelle der Gelassenheit, der Freude, der Ruhe. Sie ist gleichsam ein Oase des Lichts und der Liebe. Kommen wir zum Punkt 5. Und das ist dann am 21. April 2004 vom Johannes Paul II. Gesagt worden. Hören wir jetzt zum Schluss unserer Reflexion die Worte des Mönchs Jesaja des Seheres, der im Ägypten in der Wüste gelebt und die in Gaza um 491 nach Christus gestorben ist. In seinem Assession wendet er unseren Psalm auf das Gebet in der Versuchung an. Wenn wir sehen, dass uns die Feinde mit ihren Schlichen bedrängen, das heißt mit der Tätigkeit, sei es, dass sie unsere Gesinnung durch den Genuss schwächen oder weil wir unseren Ärger gegen den Nächsten nicht zügeln, wenn wir gegen seine Pflichten verstoßen oder wenn sie unsere Augenbilder schwer machen, um sie zu Begierden zu führen, oder wenn sie uns dazu verleiten wollen, die Gaumenfreuden zu verkosten, wenn sie die Rede des Nächsten uns gegenüber vergreifen, wenn sie uns die Worte anderen herabwürdigen lassen, wenn sie uns verleiten, Unterschiede zwischen den Brüdern zu machen, indem sie sagen, dieser ist gut, der andere ist schlecht. Wenn uns also diese Dinge umgehen, dürfen wir nicht den Mut verlieren, sondern verlieren vielmehr wie David mit festem Herzen rufen, der Herr ist die Kraft meines Lebens. Von Psalm 27, Vers 1. Zwei Einschübe vom 21. April 2004. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vers 1. Der Beter des alten Bundes findet der Zuflucht in seinem Haus des lebendigen Gottes. Inmitten des Ansturms der Feinde bringt ihm die Gegenwart Jahwes wie ihm eine Oase des Lichtes und der Liebe. Mit Psalm 27 dankt auch die Christenheit für die Heilsgeschenk des Freudes, des Friedens, das ihr durch die Auferstandenen zuteil wird. Das Herz des Gläubigen ist die Situation der Bedrängnis, Prüfungen ausgesetzt. Doch Christus, der Sieger über Sünde und Tod, bleibt in seiner Nähe. Der Friede der Seele ist ein Widerschein seiner Erlösung. Nun im zweiten Teil geht der Papst Johannes Paul II. Folgendermaßen vor. Punkt 1. Liebe Brüder und Schwestern, die Liturgie der Vesper hat Psalm 2 in zwei Abschnitte untergliedert, wobei sie die Struktur des Textes folgt, der ein Diptychon ähnelt. Wir haben soeben den zweiten Teil des vertrauensvollen Liedes verkündet, das zum Herrn am dunklen Tag des Angriffs des Bösen aufsteigt. Es handelt sich um die Verse 7 bis 14 des Psalmes. Sie beginnen mit dem Bittruf an den Herrn: Sei mir gnädig und erhöre mich. Vers 7. Dann drückt sie in intensiver Suche den Herrn aus die große Angst, von ihm verlassen zu werden. Vers 8 bis 9. Am Ende zeigen sie uns einen dramatischen Ausblick, in dem sogar die familiäre Bedingung aufhören. Vers 10. Während sie die Feinde im Vers 11, die Gegner und die falschen Zeugen nähren. Vers 12. Nun hier zwei Einschübe. Wie im ersten Teil des Psalmes ist auch jetzt das entstandene Element des Vertrauens der Betenden auf den Herrn, der ihm rettet in der Prüfung und stützt im Sturm. Sehr schön ist diesbezüglich die Ermutigung, die der Psalmist am Ende an sich selbst richtet. Hoffe den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Vers 14 oder im Psalm 42, Vers 6 und 12 und Psalm 43, Vers 5 zum Vergleichen. Der zweite Anschub: Auch in anderen Psalmen wird die Gewissheit lebendig, dass man von Herrn Kraft und Hoffnung empfängt. Seine Getreue behütet der Herr, doch den Hochmütigen verhielt er im Tun vor allem Maß. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf dem Herrn. Das ist aus Psalm 31, Vers 24 und 25. Und dann noch Hosea, Kapitel 12, Vers 7. Auch der Prophet Hosea ruft Israel auf: Bewahre die Liebe und das Recht und hoffe immer auf dein Gott. Nun Punkt 2. Jetzt begnügen wir uns damit, drei symbolische Elemente von tiefer Spiritualität zu beleuchten. Vers 12 sagt da: Das erste Negative ist die Bedrohung durch die Feinde. Sie werden als wildes Tier, das gierig seine Beute auflauert und dann etwa deutlicher als falschen Zeugen beschrieben, die aus ihren Nasenflügen Gewalt zu pusten scheinen. Genau wie die wilden Tiere angesichts ihrer Opfer. Hier ein Einschub: Es gibt also in der Welt ein aggressives Böses, das den Teufel zum Führen und Anstiften hat. Hier hat der heilige Petrus geschrieben bzw. beschreibt er im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, sagt er: Eure Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Punkt 3, Vers 10 ist, Vers 10 schildert Folgendes: Das zweite Bild zeigt klar die Gelassenheit und das Vertrauen des Gläubigen, obwohl er sogar von den Eltern verlassen wurde. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Hier ein Einschub: Auch in der Verlassenheit und im Verlust des nächsten Angehörigen ist der Betende nie ganz allein, weil sich der barmherzige Gott zu ihm niederbeugt. Ein bekanntes Wort des Propheten Jesaja kommt uns im Sinn, dass Gott Gefühle des Mitleids und Zärtlichkeit zuschreibt, die tiefer sind als bei einer Mutter. Jesaja Kapitel 49, Vers 15 steht: Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Kommen wir noch zum anderen Einschub. Wir wollen im Alten, kranken und verlassenen Personen, die nie eine Liebkosung erhalten, an diese Worte des Psalmisten und des Propheten erinnern, damit sie die väterliche und mütterliche Hand des Herrn spüren, die still und voll ihrer leidenden und vielleicht tränend benetzten Gesichter berührt. Punkt 4. So kommen wir zum dritten und letzten Sinnbild des Psalm mehrmals wiederholt. Vers 8 und 9. Sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Angesicht vor mir. Gottes Antlitz ist also das Ziel der geistigen Suche des Beters. Am Ende tritt ein unbestreitetes Gewissheit hervor, nämlich die Güte des Herrn schauen zu können. Vergleichen Sie hierher den Vers 13. Hier ein Einschub. In der Sprache der Psalmen bedeutet das Angesicht des Herrn suchen oft den Eintritt in den Tempel, um die Gemeinschaft mit Gott Zions zu feiern und zu erfahren. Aber dieser Ausdruck schließt auch das mystische Erfordernis der göttlichen Vertrautheit durch das Gebet ein. In der Liturgie und die persönlichen Gebete wird uns also die Gnade gesucht, das Antlitz zu erahnen, das wir in unserem Leben auf Erden nie unmittelbar sehen werden. Vergleichen Sie hier Exodus Kapitel 33, Vers 20. Aber Christus hat uns in erreichbarer Form das göttliche Antlitz geoffenbart und uns versprochen, dass wir bei der endgültigen Begegnung in der Ewigkeit, so schreibt der heilige Johannes, ihn sehen werden, wie er ist. 1. Johannes Brief, Kapitel 3, Vers 2. Und der heilige Paulus fügt hinzu, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Punkt 5. Der große christliche Schriftsteller des 3. Jahrhunderts, Origenes, merkt dazu, wenn ein Mensch das Angesicht des Herrn suchen will, wird er die Herrlichkeit des Herrn unwiderhüllt schauen, und er wird, nachdem er den Engel gleich geworden ist, immer das Angesicht des himmlischen Vaters schauen. Und der heilige Augustinus setzt in seinem Kommentar zu den Psalmen des Gebetes des Psalmisten sofort: Ich habe keinen Lohn außerhalb von dir gesucht, sondern dein Antlitz, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Beharrlich will ich diese Suche fortsetzen, denn ich will nicht etwas Unbedeutendes suchen, sondern dein Angesicht, Herr, um dich und geschuldet zu lieben, da ich nichts Wertvolleres finde. Kehre dich nicht ab im Zorn von deinem Knecht, damit ich auch der Suche nach der nicht auf etwas anderes stoße. Gäbe es denn für den, der liebt und die andere Wahrheit des Angesichts sucht, eine schwere Strafe als die. Ein Einschub: Gott ist der Grund der Hoffnung und die Quelle der Kraft. Aus diesem wissen wir, der Psalmist: Hoffe auf den Herrn und sei stark. Aus Vers 14: Angriffe des Bösen bleibt nicht aus, doch das Vertrauen auf Gott gibt Halt und Mut. Auch in Verlassenheit und Armseligkeit ist der glaubende Mensch nie allein. Die Zusage Gottes gilt: Der Herr nimmt seine Liebe nicht zurück. Und zum Schluss: Gottes Angesicht schauen ist das Ziel unseres geistlichen Weges. Wir sind eingeladen, die Gemeinschaft mit Gott in der Vertraulichkeit des Gebetes zu erfahren und zu leben. Dabei trägt uns die Gewissheit eines der Güte des Herrn im Land der Lebenden schauen zu dürfen. Aus Vers 13 können Sie vergleichen. Denn Jesus Christus hat uns das Antlitz Gottes des Vaters offenbart und den Weg zu den erschlossen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war ein spannendes, aber auch anspruchsvolles Psalm. Sie können es immer wieder nachlesen und auch meditieren über das, was Sie lesen oder was Sie auch gerade fühlen. Denn wenn man liest und wenn man sich Gott hingibt, dann wird man alles anderes vergessen und nur sich auf das konzentrieren und fühlen. Sie können sich auch nur zu einem Vers minutenlang meditieren und eingehen, was es bedeutet, und suchen. Und sonst auch Ihren Beichtvater fragen, wenn Sie es tagelang mit sich schleppen. Nun machen wir hier einige Musikpause und dann später kommt noch das Rosenkranzgebet. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Nova.